Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr, auch während der Offseason, die jetzt so langsam beginnt. Denn wir müssen feststellen, dass sowohl bei den Handball-Bundesliga der Frauen als auch jetzt bei den Männern die Saison zu Ende ist. Darüber wollen wir natürlich ein Fazit ziehen heute bei den Herren und natürlich auf die letzten Entscheidungen draufschauen und uns ja ansonsten mit den aktuellsten Themen beschäftigen, die es im Handballsport gibt. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und das bei natürlich wie gewohnt nicht allein, sondern meinen geschätzten Experten, dem Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns natürlich mit der Aktualität anfangen und uns mit dem letzten Spieltag oder den letzten zwei Spieltagen ja eigentlich beschäftigen, die es gegeben ist und dann die Entscheidung. Dann wollen wir natürlich anfangen im Abstiegskampf, wo es die Frage gab, okay gut, wer ist die zweite Mannschaft, die runter muss, die in den schweren Gang in die zweite Liga antreten müssen. Ja, und wir müssen sagen, das hat leider die HB Waldstätten erwischt, nachdem sie die Möglichkeit noch hatten, gegen die Füchse Berlin zu gewinnen von Udo Grettersson, wo der Wurf leider nicht reingeht, war es nur ein 23-23. Und dann in Erlangen mit 7 Toren verloren und somit müssen sie wieder zurück in die zweite Liga.
Ja, sehr, sehr bitter in der Situation natürlich, auch im Nachhinein nach dem Spiel dann dazustehen und zu sagen, ja, es war leider nur ein Punkt gegen die Füchse Berlin. Das ist natürlich auch immer wieder verrückt zu sehen in diesen Endphasen der Saison. Also das kennen wir auch aus den letzten Jahren, dass die Kellerkinder dann auf einmal an den letzten Spieltagen eben solche Spiele dann abliefern und die großen Teams dann auch wirklich gefühlt nochmal häufiger irgendwie in Bedrängnis bringen, als es während der Saison sowieso schon der Fall ist. Das ist dann schon echt bitter gewesen, wobei man auch sagen muss, dass dieser eine Punkt mehr durch den Sieg dann trotzdem auch nicht gereicht hätte am Ende. Dann wären sie immer noch einen Punkt hinter Minden gewesen und hatten die deutlich schlechtere Tordifferenz. Also ja, im Endeffekt hat ein bisschen mehr gefehlt einfach für Baling. Sehr, sehr bitter. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man da mit Jens Bürkle auch einen Trainer hat, mit dem man gut dann auch wieder den Neustart in der zweiten Liga und den Angriff in Richtung erste Liga wieder vornehmen kann. Es ist ja alles in allem jetzt auch keine neue Situation für die Balinger, dass man eben den Gang in die zweite Liga angehen muss. Dementsprechend würde ich mal schätzen, von außen zumindest, dass man da relativ gut aufgestellt ist. Man wusste ja auch, dass es so kommen könnte. Und dementsprechend, ja, natürlich sehr, sehr bitter, aber ja, so ist es nun mal. Und für Minden ist es natürlich wirklich eine überragende Leistung, wenn man bedenkt, ich meine, irgendwie aufgeschnappt zu haben, das waren die ersten 13 Spiele auch ohne Punkt in der Saison, das dann noch umzudrehen und am Ende damit 18 Punkten zu stehen und den Klassenerhalt zu sichern, zeigt auch, ja, wie gesagt, diese Entwicklung, die die Mannschaft durchgemacht hat. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Minden und Lübbecke auf 17 und 18 getippt habe vor der Saison, einfach weil ich den Adelers in diesem Kader einfach zu groß gesehen habe. Also man muss sich ja nur mal zurückdenken, mit Juri Knorr, Christopher Rambo und Kevin Gulliksen sind mal eben die Top 3 Torjäger der letzten Saison, vor der Saison weggebrochen. Und ich finde, man konnte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, beziehungsweise es war klar, dass sich diese Mannschaft erstmal zum einen finden muss und zum anderen wirklich festigen und weiterentwickeln muss auf diesem Niveau, um hier eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Und das haben sie gemacht. Also von daher auch herzlichen Glückwunsch nach Minden. Großes Lob an Frank Carstens mal wieder. Also was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, das ist schon echt phänomenal. Und das, am Ende ist es dann auch der verdiente Klassenerhalt nach dieser Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte und vor allem.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben dann ja gewonnen mit 22-21 gegen Erlangen und hätten auch fast noch Wetzlar besiegt. Also von daher, das war wirklich eine gute Leistung. Man hat es, wie gesagt, gesehen, dass sich diese Mannschaft einfach entwickelt hat. Ganz großen Anteil natürlich hatte Malte Semisch, der von den Teams, die unten drinnen standen, wahrscheinlich der beste Torhüter insgesamt gewesen ist von der Leistung her. Und dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Garant einfach gewesen ist, damit sie jetzt hier den Klassenerhalt feiern können, damit sie in der Liga geblieben bleiben. Und natürlich sollte man jetzt mal gucken, dass man ein bisschen nach oben kommt, ein bisschen dann nicht nochmal so eine schwierige Saison hinter sich hat, aber das wird natürlich in Minden nicht ganz einfach, einfach aufgrund natürlich der Gegebenheiten vor Ort, dass man einfach nicht so Möglichkeiten hat, wie halt Großstädte in Mannheim, in Hamburg, in Stuttgart, also von daher, da bin ich mal sehr gespannt, wie es dort weitergehen wird. Also sehen wir jetzt quasi Baling und Lübbecke, zwei Teams, die in die zweite Liga gehen müssen, kommen jetzt sicher nochmal ein bisschen späteren Verlauf dazu, wer aufsteigt, aber dazu dann gleich mehr und wollen uns natürlich noch ein bisschen mit Blick auf die Ergebnisse mit dem Kampf um Platz 5 bzw. Platz 6 auch beschäftigen. Denn wir hatten ja gesagt, ne, eventuell könnte hier Lemgo noch nach vorne kommen und vielleicht wirklich den 5. Platz noch erreichen, nachdem sie ja zwischenzeitlich schon ja abgeschlagen geschieden haben. Und ja, man soll mal sagen, sie waren nah dran, hatten die Chance zu gewinnen in Göppingen mit dem letzten Wurf, aber Rebmann hat gehalten, sowas war es 33 zu 33 und die Göppinger waren dann definitiv sicher in der European League und ja, Lemgo ist trotzdem weiterhin Sechster, kann da somit noch ein bisschen davon träumen. Ich glaube, es soll einen Wildcard-Antrag geben für die European League und haben dann nochmal gewonnen, 28 zu 24 gegen Hamburg und ja, das war nochmal ein guter Schlussspurt der Lemgoer, die sich dann vielleicht wirklich nochmal die europäischen Träume erfüllen können.
Ja, und auch hier irgendwie beste Platzierung seit 13 Jahren. Auch das ist ja wirklich ein großartiger Erfolg. Auch hier muss man ja sagen, und das haben wir auch schon häufiger gemacht, diese Entwicklung unter Florian Kerrmann, wirklich kontinuierlich nach oben, peu à peu. Er hat die Mannschaft, wie gesagt, an einem absoluten Tiefpunkt übernommen, wo man so gerade eben die Klasse gehalten hat. Und seitdem geht es eigentlich wirklich Schritt für Schritt in Richtung internationales Geschäft und jetzt mit Platz 6 wieder eine sehr, sehr starke Bestätigung dieser Entwicklung. Und dementsprechend natürlich hat man in dieser Saison auch davon profitiert, dass Vereine, die man eher davor sehen würde, wie Melsung, wie die Rhein-Neckar-Löwen, rein auch vom Finanziellen her, von der Kraft, die man dahinter hat, eben geschwächelt haben, aber dann musst du halt auch erstmal da sein und diese Teams dann trotzdem hinter dir lassen. Also das war schon wirklich gut in diesem Spiel wirklich, also es war ja ein wirklich absolut dramatisches Spiel am Ende. Daniel Rebmann wirklich mit einer überragenden Leistung, mit 16 Paraden, 34%, hat da das Torhüter-Duell deutlich gewonnen gegen Finn Zecher und Peter Johannesson. Das war dann eben dieser Faktor und ja, dementsprechend auch symptomatisch schon fast für dieses Spiel, dass er dann auch die entscheidende Parade gesetzt hat zum Unentschieden und auch für Göppingen eine sehr, sehr starke Saison. Am Ende Platz 5. Klar ist der Abstand zu den Top 4 schon ziemlich groß mit 12 Punkten auf Flensburg. Aber ich glaube, das ist denen relativ egal. Jetzt ist man wieder europäisch dabei. Auch das natürlich frisch auf Göppingen. Und der ehemalige ERF-Pokal, das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte. Ich glaube, da kann man sich auch sehr drauf freuen in der European League in der nächsten Saison. Dementsprechend, ja. Und Platz 6 muss man mal schauen. Sowohl DHB und HBL haben tatsächlich diese Wildcard beantragt. Schauen wir mal, ob es was wird. Das wäre dann auf jeden Fall schon natürlich sehr cool für Lemgo, sehr gut. Und schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Es sind ja noch einige Wildcard-Plätze generell auch zu vergeben, auch in der Champions League. Und da kommen wir ja später auch nochmal drauf.
Ja, genau, definitiv, denn in der Champions League ist ja auch das Thema mit der Wildcards und da sind jetzt auch soweit die Teilnehmer erstmal fix. Wollen aber natürlich noch ein bisschen weiter auf die Ergebnisse draufschauen und da natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Flensburg jetzt Vierter geworden ist, haben zum Abschluss nochmal mit 28 zu 22 bei den Füchsen gewonnen. Kevin Möller, überragende Partie mit 21 Paraden, hat er das Tor dazu genagelt, also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und dadurch sind ja die Füchse, wie gesagt, Dritter, auch sie verpassen damit also die Champions League, müssen dann in die European League spielen. Natürlich, da sind dann zwei hochkarätige deutsche Mannschaften, die mit dabei sind, auch mit Flensburg. Ja, und dann Kiel, wie gesagt, Zweiter hinter dem deutschen Meister aus Magdeburg. Also, das war wirklich auch gerade dann oben sehr spannend hinten raus, auch wenn Ben natürlich dann sagen muss, dass die Kieler dann ja mal wieder einfach dann abgezockt genug gewesen sind, um sie diesen zweiten Champions League Platz zu sichern.
Ja, genau. Das war dann schon wirklich, was Kiel jetzt vor allem, ja, sie hatten wirklich nur einen schwachen Monat und das muss man jetzt natürlich dann auch sagen, dieser eine schwache Monat, ich glaube, es war der Oktober, wenn ich mich recht erinnere, der hat ihnen quasi die Chance auf die Meisterschaft verwehrt, sonst wäre das auch nochmal ein bisschen knapper geworden, dann wären es nicht 6 Punkte gewesen, dann wäre es vielleicht am Ende nur 2 Punkte gewesen oder so. Aber ja, das ist nun mal so, ich denke mal, das Minimalziel quasi, das, was man in Kiel auf jeden Fall erreichen muss, die Champions League, hat man erreicht. Das war auf jeden Fall jetzt nochmal sehr, sehr wichtig. Auch das natürlich keine Selbstverständlichkeit, wenn man überlegt, wer jetzt auch in den letzten Wochen verletzungsbedingt dann noch weggebrochen ist. Dementsprechend ist es auch schon wieder sehr, sehr beeindruckend, wie sie das dann am Ende durchgezogen haben und am Ende ja trotzdem noch 5 Punkte Vorsprung auf die Füchse auf Platz 3. Das ist dann auch schon mal echt dann doch noch ein Wort. Das ist schon echt, ja, wie gesagt, einfach sehr, sehr stark. Von daher auch da sehr, sehr wichtig für die Kieler, hier die Champions League erreicht zu haben. Und ansonsten, ja, Flensburg in der European League, bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, Wenn man sich das Ganze anguckt, jetzt nach den letzten Jahren, auch wenn das in Flensburg natürlich keiner hören will, aber durch die Nichtteilnahme in der Champions League fallen natürlich auch viele Spiele weg, vor allem am Anfang der Saison, dadurch, dass man in der European League eben nicht ganz so viele Spiele hat. Das könnte dem, glaube ich, in der Bundesliga doch nochmal ganz gut tun, da ein paar Ruhephasen zu haben, vor allem mit auch einem kleineren Umbruch natürlich, hier und da, dass Spieler weggehen und neue dazukommen, sich da zu finden. Ich glaube, das könnte vielleicht tatsächlich für die Entwicklung dieser neueren Mannschaft dann auch ganz, ganz gut zu Gesicht stehen. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf, wie sich das so entwickelt in Flensburg. Und ja, also mit ihnen, vor allem mit dem Torhüter-Duo, auch wenn Buric jetzt die Saisonvorbereitung aufgrund einer Verletzung auch erst später starten kann, beziehungsweise verpassen wird. Aber Kevin Möller und Benjamin Buric, das ist wirklich, also es geht, glaube ich, fast nicht besser. Also es ist wirklich eines der besten Torhüter-Duos in Europa und es ist schon echt, ja, immer wieder ein Faustpfand, die beiden zu haben. Und das wird sie wahrscheinlich nächste Saison auch wieder ordentlich nach vorne bringen.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie das auf jeden Fall nach vorne bringen wird. Auch wenn natürlich trotzdem Gottfriedsson ja auch noch ein bisschen verletzt ausfällt. Aber gut, das fällt dann halt in die Offseason halt rein. Also von daher, ja, bin ich da sehr gespannt. Ich glaube, es kann auch auf jeden Fall einfach helfen, dass sie sich dann ein bisschen jetzt mal so ein Jahr ein bisschen resetten können, einfach, um dann wirklich dann wieder voll anzugreifen und dann diese relativ geringere Belastung, also geringere Belastung, nicht relativ, aber geringere Belastung auf jeden Fall zu nutzen, um dann wieder ganz, ganz vorne mit anzugreifen. Wir haben es ja auch gesehen, dass auch das 8 Teams geschafft haben, wie halt Magdeburg, die ja auch European League gespielt haben. Und auch die Füchse, also von daher ist das schon natürlich ein Pfand, wenn du einen guten Kader hast, dass du dann diese Belastung, die du halt nicht so hast, wie halt die Champions League Teams, die du halt dann voll ausnutzen kannst, um da ja möglichst weit oben anzugreifen auf jeden Fall. Also von daher ja, bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich auch die Kieler, die nochmal mit dem 42:35 am letzten Spieltag gegen Göppingen natürlich noch mit ordentlich Selbstvertrauen rein, jetzt Richtung Champions League Final Four. Und dann wollte ich auch noch drüber sprechen, auch wenn es natürlich jetzt aufgrund der Voraussetzungen natürlich nicht so einfach wird für sie mit der Verletzung von Sander Sargosen, die noch dazugekommen ist. Und auch Henrik Pekeler, der ja sowieso auch schon ausfällt, wo ja für extra Beate Mühlhol geholt wurde. Also von daher sind wir mal sehr gespannt, wie sich die Kieler dort schlagen werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und besprechen natürlich viele weitere Themen hier beim Handball und bei eurem Handball-Talk an Anwurf. Ja, dann sind wir zurück hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk, und wir wollen uns jetzt natürlich auch mit ja, den Neuzugängen in der Bundesliga dann beschäftigen, denn wir wissen ja schon ein bisschen länger, dass der VfL Gummersbach hochkommen wird. Die sind jetzt als ja, Sieger der zweiten Liga, kommen sie auch als Meister, und ja, da war noch so ein bisschen die Frage, okay, wer will es als Zweiten machen, und am Ende haben sie es endlich geschafft. Der HSV Hamm-Westfalen hat sich diesen großen Traum, worauf sie schon wirklich seit Jahren hinarbeiten, wo sie schon seit Jahren wirklich damit zu kämpfen haben, jetzt aufzusteigen, haben sie es jetzt endlich geschafft, sichern ihn mit ja, zwei Punkten Vorsprung vor dem THSV Eisen nach diesem Aufstieg. Und ich glaube, die Erleichterung in Hamm-Westfalen ist, glaube ich, riesig, riesig groß, weil sie ja schon wirklich seit gefühlt 5, 6 Jahren immer hoch wollen.
Ja, absolut. Es wurde absolut mal Zeit. Über die letzten Jahre haben sie es immer wieder auch selber dann vergeigt und knapp nicht geschafft. Und man hat immer wieder gesagt, es ist eigentlich eine Mannschaft, oder man hatte sie ja immer auf dem Schirm als Team, das hochgehen könnte. Und dementsprechend, ja, haben sie es jetzt endlich gepackt. Hatten auch hier und da Momente, wo man sich gedacht hat, oh nein, sie machen es jetzt schon wieder, sie vergeigen es jetzt wieder. Hatten dann auch so ein bisschen Glück, dass Nordhorn dann am Ende doch noch geschwächelt hat, sogar noch auf 5 abgestürzt ist. Auch wenn das Ganze natürlich sehr eng ist da oben. Also 2 Punkte vor Eisenach, dann 3 Punkte vor Hüttenberg und Nordhorn. Also ja, sehr enges Aufstiegsrennen um diesen zweiten Platz dann. Aber am Ende hat's Hamm dann und haben dann gemacht, und ja, das ist wirklich auch sehr, sehr schön, dass sie mal wieder dabei sind in der Bundesliga. Mal schauen, wie sie sich schlagen, wie sie sich jetzt auch verbessern können, den Kader in der Sommerpause. Ich glaube, das wird schon nötig sein. Das ist nochmal eine andere Geschichte als bei Gummersbach, wo man, glaube ich, schon eher damit rechnen kann, dass sie konkurrenzfähig sind, auch von Beginn an. Ich glaube, da muss in Hamm noch ein bisschen was passieren dafür, aber ja, warten wir mal ab. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, was die Sommerpause angeht. So lange ist sie ja jetzt auch nicht, aber ja, schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ansonsten, wie gesagt, ein cooler Standort auf jeden Fall. Eine Region, das habe ich jetzt auch am Wochenende gesehen, die den Handball wirklich echt lebt und sehr handballaffin ist. Also dementsprechend, das ist schon eine Bereicherung für die Bundesliga, das auf jeden Fall.
Definitiv, also und die wird ja auch gute Arbeit geleistet, auch dahinter. Also von da ist es auf jeden Fall ein Standort, der es ja sich jetzt endlich mal verdient hat, aufzusteigen. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann in der Bundesliga klarkommen. Wollen wir natürlich noch erwähnen, dass es natürlich auch drei Absteiger gibt. TuS Ferndorf, EHV Aue und der TV Emstetten. Ja, und bei Ferndorf enorm bitter, dann ist nur das schlechtere Torverhältnis der ausschlaggebende Punkt. 6 Tore fehlen am Ende zum Klassenerhalt, den sich damit TV Großwallstadt gesichert hat. Also ein sehr Traditionsverein. Ja, wirklich auch jahrelang in der Bundesliga gespielt hat, hat sich gerade noch so retten können. So sieht es da aus in der zweiten Liga. Und wenn wir da schon sind, wollen wir natürlich dann noch über Personalien reden, weil wir hatten es gerade mit Gummersbach, ne, dass sie sich gerade schon ein bisschen aufstellen. Und ja, da gab es schon einige News in dieser Woche oder in der vergangenen Woche, wo sie mit beschäftigt haben. Und zwar haben sie mal eben den Manja Selenovic verpflichtet von frisch auf Göpping, ne, Champions League, also European League Teilnehmer. Und ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch den Vertrag von Judan Köster, dem Nationalspieler, nochmal verlängert. Also von daher ist das schon auch nochmal ein wichtiges Zeichen an die Konkurrenz, dass der VfL Gummersbach wieder wer sein will.
Ja, genau. Das ist das, was ich meinte, dass ich relativ optimistisch bin, dass Gummersbach, ich will jetzt nicht sagen, eine ähnliche Rolle wie der HSV in dieser Saison spielen kann, aber zumindest, dass sie wirklich eine realistische Chance von Beginn an haben, Punkte zu sammeln, sich peu à peu um den Klassenerhalt zu kämpfen. Der Kader ist jetzt schon wirklich gut aufgestellt. Jetzt hat man eben Selenovic noch dazu geholt. Wie gesagt, es war, glaube ich, elementar wichtig, dass man aufsteigt, um eben Julian Köster auch weiterhin halten zu können. Ich glaube, wenn sie den Aufstieg dann nicht geschafft hätten am Ende, wäre er weg gewesen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Ich glaube, auch für Köster ist es perfekt, jetzt noch mindestens ein Jahr mal gucken, ob er diesen Vertrag auch wirklich erfüllt. Das würde ich im Moment noch ein bisschen anzweifeln, aber alles in allem, ich glaube, das ist weiterhin sehr, sehr gut, erstmal mit Gummersbach im gewohnten Umfeld jetzt in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und dementsprechend haben sie dann quasi die Saison damit auch so ein bisschen vergoldet, dass man eben das absolute Juwel mit Julian Köster auch behalten kann und noch weiter an sich binden konnte. Und dementsprechend, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf Gummersbach. Ich freue mich echt sehr. Die Schwalbe Arena, wirklich auch eine sehr, sehr schöne Arena in Gummersbach. Und dementsprechend, das sieht doch schon mal ganz positiv aus jetzt für den Start.
Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich meine, haben auch den Trainer des Jahres der zweiten Liga mit Gudjon Waller Sigurdsson, der diesen Verein dort wieder zurückgeführt hat in die erste Bundesliga. Also von daher bin ich auf jeden Fall sehr positiv für die zweite Liga-News oder jetzt für noch Zweitliga-Team, wollen wir auf jeden Fall erwähnt haben, dass Dominik Weiß in die zweite Liga gehen wird. Lübeck-Schwartau hat ihn sich geholt, nachdem er Stuttgart verlassen wird, nachdem er den Vertrag nicht verlängert worden ist. Geht er jetzt für 2 Jahre nach Lübeck. Bin ich sehr gespannt, inwieweit er dann dort auch dem Team helfen kann, dann auch den Sprung in die erste Liga zu machen. Denn Lübeck-Schwartau ist auch immer so ein bisschen in der Contention, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Also von daher wird er mit Sicherheit dann seine Wurfgewalt, die er ja hat, mit Sicherheit nutzen wollen, damit auch Lübeck-Schwartau dann bald mal in der ersten Bundesliga spielt. Dann lass uns, wenn wir beim TVB Stuttgart sind, auch da direkt bleiben, denn es gibt 2 weitere Abgänge, die jetzt bekannt geworden sind. Bisschen wie vermutet Tobias Tolin, der wechseln wird, und auch Kreisläufer Sarko Peschkevic. Peschewiski, so ist richtig, der zurückgeht nach Nordmazedonien, und Tobias Tolin, sehr überraschend für mich, geht zum GOK Handball. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Nee, nicht unbedingt, aber Tobias Tolin, und man muss ja jetzt mittlerweile schon sagen, die Bundesliga, es hat einfach nicht sollen sein, zumindest jetzt in diesem ersten Anlauf. Das ist schon sehr, sehr schade. Ich finde, er hat auf jeden Fall ein Potenzial.
Ja, das haben wir gesehen.
Jetzt er hat eine Qualität, genau. Also man hat es ja bei der vergangenen Europameisterschaft auch gesehen, dass er da wirklich, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter. Warum es dann nicht funktioniert hat, klar, in Magdeburg schwierige Situation mit Janik Green davor, sich irgendwie durchzusetzen. Kann man jetzt natürlich auch sagen, ein guter Torhüter kann damit umgehen. Mike Jensen hat sich, finde ich, nochmal im Vergleich zu seiner Walinger Zeit jetzt in diesem Jahr in Magdeburg auch nochmal wirklich gut weiterentwickelt. Und man kann jetzt durchaus sagen, dass Magdeburg, auch wenn sie Green verlieren, jetzt nicht vor einem absoluten Scherbenhaufen stehen auf der Torhüter-Position, weil Mike Jensen teilweise Janik Green auch wirklich mindestens gleichwertig ersetzt hat in einigen Spielen diese Saison. Dementsprechend, jetzt in Stuttgart, auch da war die Situation ja jetzt auch sehr, sehr interessant mit mehreren verschiedenen Torhütern auf dieser Position, die dann dazugeholt wurden, und ja, das weiß nicht, vielleicht ist es ganz gut, jetzt nochmal in eine andere Liga zu gehen, da vielleicht Fuß zu fassen. Mit GOG wird er ja auch Champions League spielen. Auch das ist natürlich für ihn überragend. Und ich hoffe einfach für ihn, dass er da dann Fuß fassen kann und oder wieder Fuß fassen kann, auch im Verein, und sich dann und dann wieder konstant die Leistung abrufen kann, die er eigentlich auch imstande ist abzurufen. Wie gesagt, das haben wir in der Nationalmannschaft gesehen in den letzten Monaten, dass das absolut möglich ist und der auch da für Schweden wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft sein kann. Und dementsprechend, ja, werden wir auf jeden Fall die Entwicklung weiter beobachten. Vielleicht kommt er dann ja in ein paar Jahren wieder zurück in die Bundesliga. Wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt, je nachdem, wie er sich dann bei GOG so schlägt.
Ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das der Fall sein wird. Ja, wenn wir bei Abgängen sind, lass uns bei einem weiteren Abgang bleiben, und zwar nach Hamburg gehen. Dort wird Jan Kleineidam nach Portugal wechseln zu Vitória Setúbal und erfüllt sich damit einen großen Traum, wie er selbst sagt.
Ja, genau. Ja, Portugal ist natürlich immer wieder interessant, auch für deutsche Spieler. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren gesehen, Ole Ramel, Jens Schöngard, die bei Benfica und Sporting unterwegs sind mittlerweile und sich da auch wirklich sehr, sehr wohl fühlen. Absolut schönes Land, schönes Wetter gefühlt die ganze Zeit. Und ein weiterer Spieler, der ja auch schon in Portugal aktiv war, ist Manuel Späth, mit dem er sich dann auch darüber unterhalten hat, der ja auch in Hamburg dann auf der Platte stand im letzten Jahr. Und der hat ihm anscheinend so die portugiesische Liga und das Leben dort schmackhaft gemacht, dass er gesagt hat, ja, das mache ich doch jetzt mal. Und schön, wenn er sich damit eben diesen Traum erfüllen kann. Von daher, ja, mit 23 Jahren ja auch ein interessanter Schritt, so früh quasi dann auch so einen Schritt ja quasi zu wagen. Aber ja, ich denke mal, das hört sich doch auf jeden Fall so an, als hätte er da auf jeden Fall auch gut überlegt. Und dementsprechend, ja, ich bin da sehr, ich finde es eine coole Geschichte auf jeden Fall. Und dass der Manuel Späth dann so einen Einfluss hatte, ist natürlich auch sehr interessant zu hören.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr interessant, aber das zeigt halt auch einfach, dass der portugiesische Handball durchaus auch interessant einfach auch natürlich dann auch für deutsche Spieler ist. Also wünsche natürlich alles Gute. Schauen wir mal, wie er sich dort schlagen wird, wenn wir natürlich genau das Auge drauf haben. Und wollen uns dann mal mit Vertragsverlängerung beschäftigen, denn dort gab es auf der Torhüterposition gleich zwei. Fangen wir natürlich mit dem größten Namen mit an, mit Anadin Suljakovic, hat seinen Vertrag bis 2026 bei Wetzlar verlängert, also wirklich ein sehr langfristiges Commitment. Till Klimke ist ja auch bis 2025 dort mit dabei, und die HC Erlangen hat Kim Sonne-Hansen nochmal verlängert für die kommende Saison. Also dort wird man mit 3 Torhütern in die Saison gehen. Bin ja sehr gespannt, wie das funktionieren wird, aber man sieht auch, Torhüter werden sehr dringend gesucht.
Das auf jeden Fall. Suljakovic, auch da ist er jetzt auch schon länger in Wetzlar, erst als dritter Torhüter, war dann auch in der zweiten Liga unterwegs mit einem Zweitspielrecht über eine längere Zeit, konnte sich da dann weiterentwickeln. Und ich glaube, das hat man, ich weiß nicht, ob man das so ungefähr oder so in dem Maße erwartet hatte, dass er sich so entwickelt, aber ich glaube, der ist schon als Ergänzung von Till Klimke wirklich eine gute Wahl. Dementsprechend absolut verständlich, dass man ihn verlängert. Dass es so lange ist, ist natürlich wirklich schon ein ziemliches Vertrauen, dass man in ihn hat, dass er sich auch noch weiterentwickeln kann. Ist ja weiterhin auch noch sehr, sehr jung. Dementsprechend, ja, ist es sehr interessant. Kim Sonne-Hansen hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet, dass er da nochmal verlängert wird in Erlangen, aber da scheint man ja auch mit ihm wirklich zufrieden zu sein. Und dementsprechend, ja, auch da natürlich eine sehr interessante Gemengelage, so ein Trio zu haben, mit eben Bertram Obling und Clement Verlin. Wahrscheinlich da der Hintergedanken, dass Obling als Neuling in der Liga dann wahrscheinlich auch vielleicht nochmal ein bisschen Anlaufzeit brauchen könnte, dass man da vielleicht sicher geht, dass man dann Kim Sonne-Hansen noch in der Hinterhand hat. Aber auch das, ja, wird man dann sehen, wie sich das Ganze dann auch, was die Spielzeit angeht, entwickelt. Und an sich eine solide Lösung auf der Torhüterposition, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv eine solide Option. Bin mal gespannt, ob das wirklich die ganze Saison über so hält oder wirklich dann vielleicht eher so ein begrenztes Ding ist, wo man dann sagt, okay, gut, nach einer gewissen Zeit, wir suchen uns jemand Neues dann auf der Position oder beziehungsweise trennen uns dann von ihm. Wenn dann ein anderer Verein irgendwie was sucht, bin ich sehr gespannt und schauen wir mal an, wie das funktionieren wird. Und dann natürlich noch, ja, vielleicht der größte Name auf jeden Fall in Erlangen, Olafur Stefansson. Er wird bleiben für ein weiteres Jahr. Hat sich dazu entschieden, weiterzumachen, hat er jetzt bestätigt bei nordbayern.de. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten, dass er dort mit dabei sein wird. Klar, man braucht ihn natürlich, wenn Raul Alonso weiterhin seine Rolle als Cheftrainer und Sportdirektor gleichzeitig wahrnehmen muss. Und das ist natürlich eine so enorm zeitintensive Aufgabe, eine Doppelfunktion, die er dort einfach innehat. Und deswegen, glaube ich, ist das die richtige Entscheidung, zumal auch Stefansson schon durchaus bewiesen hat, dass er da auch sehr klare Ansprachen hat. Also ja, da bin ich sehr gespannt, ob er dann nicht vielleicht dann wirklich dann irgendwann mal sogar dann den Headcoach, den Job dann wirklich übernimmt, also wirklich dann der hauptverantwortliche Trainer wird und dann sich dann Alonso wirklich mehr um den Thema Sportdirektor, Kaderplan und so weiter kümmern wird.
Ja, absolut. Ich glaube, das könnte sehr interessant werden für die Zukunft auch. Von dem, was man so hört, auch was er in Interviews gibt, klingt er schon echt sehr zielstrebig auch, was das angeht, sehr klar. Dementsprechend, also das ist ja eine sehr, sehr gute Eigenschaft für einen Trainer und deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man da vielleicht auch schon langfristig denkt oder mittelfristig denkt. Vielleicht ist das ja eine Option für die nächsten Jahre. Schauen wir mal, wie lange Raul Alonso auch diese Doppelbelastung noch machen möchte. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch da. Erlangen ist weiterhin, wie in den letzten Jahren auch schon, immer wirklich ein Verein, den man, ja, der so ein bisschen durchaus das Potenzial hat dann auch oder auch den Anspruch ja hat, in den nächsten Jahren wieder in Richtung obere Tabellenhälfte zu blicken und dann auch vielleicht mal Europa anzugreifen. Schauen wir mal. Ich glaube, da hat man auf jeden Fall mit Raul Alonso auf jeden Fall jemanden sehr, sehr Gutes gefunden, was die Kaderzusammenstellung angeht und vielleicht jetzt auch mittelfristig noch einen guten Trainer. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal definitiv, wie es dann dort weitergehen wird. Wir natürlich genau das Auge da natürlich drauf halten und wollen jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück und haben noch einiges zu besprechen. Natürlich Champions League, Final Four, natürlich wollen wir drüber schauen, aber natürlich auch noch ein Thema, was ein bisschen für Aufruhen sorgt, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch mit weiteren Themen beschäftigen, bevor wir international uns mit den European Champions League beschäftigen. Wollen wir eigentlich immer mal besprechen, was in dieser Woche so ein bisschen aufgetaucht ist und wo ja nicht jeder so ganz glücklich ist, sage ich es mal so. Und zwar ist es nämlich so, dass Motor Zaporozhye, der Top-Club aus der Ukraine, in der zweiten Bundesliga spielen wird in der kommenden Saison, um einfach ein bisschen Spielpraxis zu bekommen, denn aufgrund des Krieges in der Ukraine ist dort ja der Ligabetrieb einfach nicht möglich, weil natürlich dann einfach auch andere Themen dort ja leider wichtiger sind, wie die Verteilung des Landes. Und deswegen hat sich jetzt die HBL dazu entschieden, sie mitspielen zu lassen. Tim, spielen normalerweise mit, werden auch platziert, aber wenn es zu einem Aufstieg und Abstieg geht, wird das dann rausgerechnet. Also ein gewisser Aufwand, den man sich da machen muss, wenn es dann um den Auf- und Abstieg geht, weil da darf man sich dann nochmal genauer hinschauen, wie das wirklich aussieht.
Das weiß ich nicht. Also so wie ich es verstanden habe, spielen sie aus der Konkurrenz und es wird eine Tabelle ohne sie geben und also es ist komplett irrelevant für den Betrieb. Ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gut, dass man es macht. Ich finde, es ist für die Vereine, also man hat in der nächsten Saison ja eh eine Übergangssaison mit 19 Mannschaften. Das heißt, man hätte eh pro Spieltag ein Team, das spielfrei hat. Dadurch hat man jetzt den Gegner dann auch gefunden, auch das, was den Spielplan angeht. Ist es jetzt kein großer extra Aufwand, würde ich jetzt mal schätzen. Also von daher, ja, sie werden in Düsseldorf spielen, ihre Heimspiele. Auch das schon bekannt gegeben worden. Und ja, dementsprechend für sie wirklich wichtig, da weiterhin Spielpraxis zu haben. Auch ja, wenn sie dann nächste Saison natürlich in der Champions League aktiv sein wollen. Das kannst du halt nicht ohne irgendeine normale Spielpraxis auf einem Liganiveau haben. Und wenn man sich die ukrainische Liga anguckt, würde ich mal behaupten, dass es wahrscheinlich auf einem mindestens ähnlichen, wenn nicht sogar auf einem besseren Niveau jetzt stattfindet in der zweiten Liga dementsprechend. Ja, also ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Es haben sich alle Teams dafür ausgesprochen. Von daher, ja, also das ist so dieses typisch Deutsche, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber sich über jede Entscheidung und alles aufregen zu müssen, anstatt einfach mal zu sagen, okay, wir sind solidarisch und das ist eine gute Sache. Und auch dieses, ja, warum machen das denn andere Länder nicht und sonst was. In den meisten anderen Ländern, zumindest in den ersten Ligen, gibt's halt eine feste Anzahl an Mannschaften, eine gerade Anzahl an Mannschaften vor allem. Da ist es dann wirklich ein Mehraufwand zu sagen, ja, okay, die spielen jetzt noch, keine Ahnung, unter der Woche, das dann, also das wäre halt kaum möglich. Also ich glaube, wenn die zweite Liga nächstes Jahr 20 Teams hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Also das waren dann in dem Fall einfach ein glücklicher Umstand, dass eben die Liga eine ungerade Zahl hat. Dementsprechend ja, kann ich da diese Kommentare, die dann aufgekommen sind, vor allem natürlich bei Facebook, auch nicht wirklich verstehen. Und da sollten manche Leute einfach mal vielleicht ein bisschen weiterdenken, als nur die Überschrift zu lesen, weil da kamen dann natürlich auch die Kommentare, ja, dann lass sie doch direkt in die erste Liga aufsteigen. Und also Leute, reicht dann auch irgendwie mal das Fenster aufmachen und dann weiterschauen.
Fällt auch mal, finde ich gut. ja, nee, ich bin aber auch bei dir. Ich finde das auch eine gute und auch eine wichtige Aktion, dass man sich einfach solidarisch zeigt. Weil natürlich, klar, der Verein, der spielt Champions League spielen nächstes Jahr, der hat die Wildcard beantragt. Und da braucht natürlich einfach gewisse Spielzeit, weil du kannst nicht einfach sagen, okay, ich spiele einfach nur Champions League, weil klar, das sind schon viele Spiele, die du hast, natürlich, ja, aber das ist halt auch dann teilweise eine gewisse Pause, die du dann hast zwischen ja, Gruppenphase Ende, beziehungsweise dann natürlich hin zum Beginn der K.O.-Phase. Also von daher, ja, das ist definitiv eine richtige Entscheidung. Klar werden wahrscheinlich relativ viele Spiele gewinnen, wobei ich auch sehr gespannt bin, ob sie dann noch mit diesem Niveau hier noch gefordert werden. Auch klar, zweite Liga ist das schon mit Sicherheit was Einfacheres für sie, aber natürlich trotzdem, die zweite Liga in Deutschland ist natürlich auch schon eine starke Liga, die darf man nicht unterschätzen. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie damit umgehen und wie das funktionieren wird, auch wenn man in Ukraine noch so ein bisschen skeptisch ist, was man so gehört hat. Also da hat sich der Generalsekretär des Verbandes ein bisschen kritisch geäußert, weil er bisher noch wohl keine offizielle Bestätigung hat und sich dann auch fragt, okay, was ist denn, wenn wir wieder irgendwie mittendrin dann in der zweiten Bundesliga-Saison dann wieder anfangen mit dem Spielbetrieb, wie das dann aussieht. Also von daher, ja, denke ich, das sind einfach nur noch Detailfragen, die da zu klären sind. Da würde ich jetzt keine große ja, Wertigkeit mit reinnehmen, aber ich glaube, man ist, glaube ich, einfach insgesamt froh bei Modus Aperosche, dass man jetzt ja wieder so ein bisschen so eine Perspektive einfach hat, dass man wieder Handball spielen darf. Es gab ja auch schon ein Testspiel der ukrainischen Nationalmannschaft, ich glaube, ich war gegen Wetzlar, sie waren auch in Gummersbach, waren sie auch eingeladen. Also von daher sieht das schon, dass der deutsche Handball, die deutsche Bundesliga an sich als Erst- und Zweite Liga kompakt da schon wirklich was tut, um den ukrainischen Handball in dieser wirklich schwierigen Phase für das Land einfach zu unterstützen. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Schönes, was wir einfach mitnehmen sollten, dass Solidarität gerade in solch einer Phase einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das sollten wir einfach ja als schönes Zeichen mitnehmen und einfach dann gucken, dass es dort ja dann auch für den Verein wieder nach vorne geht, dass sie dann wirklich wieder dann in ihren täglichen Handball-Rhythmus reinkommen und sich dann wirklich dann ja versuchen, auch ein bisschen ablenken zu können von diesen ganzen Gräueltaten, die in ihrem Land passieren, ja. Genau, Tim. Wenn du nichts mehr weiter hinzuzufügen hast, würde ich dann mit dir auf die Champions League gucken, denn das Final Four am Wochenende steht an in Köln. Und ja, wenn wir uns das angucken, Kiel, da haben wir schon gesagt, ohne Pekeler, ohne Sargosen. Kielce hat das Pokalfinale verloren. Westrom ist nicht ungarischer Meister geworden. Also sieht eigentlich alles nach Barcelona aus. Aber wir wissen, so einfach ist das halt in Köln nicht.
Ja, es ist wirklich wirklich verrückt, wie das jetzt über die letzten Wochen sich so entwickelt hat. Also dass man das Kielce hier schwächelt. Klar, also Klotzk ist trotzdem natürlich eine gute Mannschaft, aber so vom Anspruch her ist es natürlich nicht das, was man sich erwartet hat und erhofft hat in Kielce. Auch wenn man das Meisterschaftsspiel natürlich gewonnen hat und Meister geworden ist. Aber ja, in Westbrem sehr, sehr knapp am Ende gegen Sedgwick verloren. Aber ja, ich würde auch tatsächlich sagen, Barca ist der Favorit und deswegen werden sie nicht gewinnen. Das ist ja die goldene Regel beim Final Four. Aber also, das ist schon echt. Ja, das ist typisch Köln, typisch Final Four. Das macht's ja auch aus. Bleibt dabei, es sind zwei wirklich großartige Spiele mit vier tollen Teams. Das wird schon echt sehr, sehr interessant zu sehen sein. Wie gesagt, schauen wir mal, ob Westbrem und Kielce wieder so ein Feuerwerk abbrennen können. Und ich sag mal so, auch in der Gruppenphase waren das zwei sehr enge Spiele. Westbrem hat zu Hause mit 2 Toren gewonnen, Kielce zu Hause mit 3 Toren. Also ja, das sind wirklich Duelle auf absolut höchstem Niveau, wie man sich das auch erhofft und erwartet. Ja, gut. Und ansonsten für Kiel spricht natürlich, dass sie das letzte Duell gewonnen haben gegen Barca. Es war beim Final Four und ja, es ging tatsächlich auch um den Titel. Dementsprechend, ja, in einem K.O.-Spiel haben sie da die Oberhand behalten. Schauen wir mal, vielleicht ist das im Hinterkopf auch noch so ein kleiner Punkt. Aber ja, wie gesagt, also das wird echt, ich freue mich sehr drauf. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Endlich ja natürlich dann auch wieder volles Haus in Köln. Das darf man nicht vergessen. Auch das ist natürlich dann ein Faktor. Wir haben in Budapest bei den Frauen gesehen, was das für eine großartige Atmosphäre wieder war. Ähnliches kann man natürlich auch in Köln erwarten. Und ja, es wird einfach das Highlight der Saison, wie es auch sein sollte.
Ja, definitiv. Das wird ein absolutes Highlight. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Und ja, so wie wahrscheinlich wie es in Köln laufen wird, wahrscheinlich Barcelona im Halbfinale ausscheiden gegen Kiel. Also das wäre so ganz klassisch, dass einfach diese Gesetzmäßigkeit, dass der Favorit eigentlich nie gewinnt, wäre das natürlich, da würde das nochmal ganz die Krone aufsetzen. Also ich bin da wirklich sehr gespannt auf natürlich die Kieler und wie sie Sargosen ersetzen. Das ist natürlich die große und entscheidende Frage. Daran wird sich, glaube ich, auch so ein bisschen auch aufhängen, ob sie dann wirklich dann ja standhalten können gegen diese Star-Power, wo man sich hier sagen kann, die einfach bei Barcelona herrscht. Natürlich, man darf nicht vergessen, Barcelona hätte fast ein Testspiel gegen Celta verloren, das dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, aber trotzdem, das sind wirklich vier spannende Spiele und ich bin auch gespannt, wie auch Barcelona bei deren Spielbetrieb, der schon ein bisschen zu Ende ist. Ich glaube, Meisterschaft ist vor 1-2 Wochen zu Ende gegangen, deswegen gab es auch noch dieses Testspiel, wie weit sie dann noch im Rhythmus einfach drin sind, weil natürlich klar, in der Kiel, die haben jetzt bis letztes Wochenende gespielt, wir sind voll im Rhythmus drin, auch jetzt bei Kielce und auch Westbrem. Also das ist, glaube ich, noch mal so ein Thema, was man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, dass du einfach ja im Rhythmus einfach drinne bist und diesen Spielrhythmus hast. Und wenn du jetzt mal irgendwie so 1-2 Wochen bei dich gespielt hast, klar, da hast du mal ein bisschen Ruhe gehabt, dich ein bisschen auszuruhen und so, aber das kann dir dann vielleicht auch gerade noch ein bisschen wehtun an so einer langen Saison, dass du nochmal 2 Wochen nach dem eigentlichen Saisonende nochmal richtig motivieren musst, um diesen Titel hier zu holen. Klar, Motivation ist mit Sicherheit bei allen groß, aber es ist, glaube ich, dann trotzdem nochmal ein bisschen ein Unterschied, ob du dann wirklich dauerhaft im Spielrhythmus bist oder halt eben jetzt eine Pause hattest.
Ja, das kann sicherlich so sein, aber wenn man ehrlich ist, also ob ich das jetzt in der spanischen Liga als wirkliche Wettkampf also es sind vielleicht 2-3 Teams, die Barca halt so ein bisschen gefährlich werden könnten, aber auch da ist es dann immer relativ deutlich. Von daher sind sie das ja durchaus gewohnt. Natürlich haben sie dann halt immer noch Spiele, die sie dann spielen. Das ist natürlich ein Unterschied, das ist klar. Aber ja, ich glaube, es ist bei Barca ja wirklich jetzt schon seit einem Jahrzehnt alles, jede Saison auf dieses Champions League Final Four gepolt. Dementsprechend weiß man, wie man damit umzugehen hat, wie man sich darauf vorbereiten muss. Auch und deswegen denke ich, wird es kein Problem sein. Und die werden wahrscheinlich voll da sein von der ersten Minute an. Weil es einfach, also es ist ja wirklich bei keinem anderen Verein, glaube ich, so extrem wie bei Barcelona, vielleicht noch Paris. Das heißt, Champions League-Titel oder sonst ist die Saison quasi eigentlich verloren. Also das ist ja wirklich schon echt krass. Und dementsprechend, ja, glaube ich, können sie damit ganz gut umgehen, dass sie jetzt hier so ein paar Wochen ein bisschen Piano hatten und also so ausgeruhte Spieler bei Barca, ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht.
Dann würde ich jetzt einen Tipp haben. Wer gibt mir das Final Four?
Ja, Kielze. Ich glaube, wie gesagt, Barca ist der Favorit, deswegen kann ich einfach nicht auf sie tippen. Und Kielze, Andy Wolf hat in den letzten Wochen wirklich so stark gehalten. Ich glaube, der kann ein Riesenfaktor werden. Auch West Brem ist halt so ein Ding, ähnlich wie Paris, so gefühlt, das wird irgendwie nichts. Irgendwie habe ich da nicht so ein gutes Gefühl. Kiel sind für mich auf jeden Fall der Außenseiter in diesem Turnier, was sie natürlich auch als Tipp interessant macht.
Deswegen, aber
ja. Nee, ich gehe mit dem polnischen Kiel mit Kielce und ich glaube, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass sie es mal wieder machen. Und dementsprechend, wie gesagt, also das ist einfach auch eine überragende Mannschaft und ich glaube, wie gesagt, dass Andy Wolf da echt richtig Bock hat. Und vor allem, also Traumszenario wäre natürlich Kielce gegen Kiel und wenn dann Wolf eine Leistung auspackt, dann am besten noch das Torhüter-Duell gegen Landin gewinnt. Boah, ich glaube, das könnte eine ziemliche Genugtuung für ihn werden. Und ich glaube, das wird ihn so anspornen, dass Kielce das Ding gewinnt.
Also ich will auf jeden Fall auch das Finale sehen, Kiel gegen Kielce. Ich will es einfach sehen, weil ich glaube, es wird einfach mega spannend. Aber ich glaube einfach, aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit Außenseiter gewinnt, ist für mich dann einfach Kiel. Weil Kiel ist Außenseiter, klar. Und vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr mit der deutschen Brille drauf. Aber prinzipiell ist natürlich der Kader immer noch sehr, sehr gut besetzt. Haben vielleicht den besten Torhüter von allen im Turnier mit Niklas Landin. Natürlich, klar, das sind alles gute Torhüter. Da sagen wir jetzt auch nicht außer Acht lassen. Also ich würde jetzt jeden sofort im Tor nehmen, wenn ich da die Wahl hätte. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube wirklich, dass die Kieler, dass man die nicht außer Acht lassen sollte. Ich glaube, die wollen unbedingt diesen Titel einfach jetzt holen, nachdem sie die deutsche Mannschaft verpasst haben. Und ich glaube, das kann nochmal so ein riesen Ansporn sein, hier nochmal richtig einen draufzulegen. Und sie haben es ja schon bewiesen. In der Corona-Zeit haben sie sich dieses Final Four auch schon erreicht und haben ihren Titel gewonnen. Also von daher, ich glaube, Kiel holt sich nochmal. Und deswegen, ja, schauen wir mal, wie es dann aussehen wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und, lasst uns gerne eure Tipps da. Natürlich bei Social Media und wir machen jetzt Pause und reden dann natürlich über ein, zwei weitere Themen mehr. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück und haben noch einige Themen zu besprechen. Auch der Frauenhandball, der heute vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, aber natürlich, weil aufgrund der Aktualität mit den Männern haben wir ja wirklich viel zu besprechen einfach. Das wollen wir natürlich in den nächsten Wochen wieder ein bisschen ändern. Und wollen jetzt erstmal noch, bevor wir mit den Frauen jetzt gleich nochmal zu sprechen kommen, uns nochmal mit dem Thema Champions League nächste Saison beschäftigen, denn jetzt sind ja alle 10 direkten Plätze vergeben. Ne, können wir mal durchgehen. Deutschland mit 2 Plätzen, Magdeburg und Kiel, Barcelona, PSG, Pick, also Pick Sedget ist mit dabei, Gorguten ist mit dabei, Vardar Skopje, Kielce ist mit dabei, der FC Porto und Dynamo Bukarest. Das heißt, 10 von 16 Plätzen sind bereits vergeben. Und die restlichen 6 Plätze werden ja per Wildcard vergeben. Ein Thema, wo man hier drüber sprechen kann, ob das so sinnvoll ist oder ob man nicht sagt, man macht eine Qualifikation. Und da ist natürlich jetzt die Frage, Tim, wer holt natürlich noch hier die Wildcard? Ich glaube, 3 Namen sind relativ sicher mit West Brem, die ihn jetzt nicht geschafft haben. Ich glaube, auch Aalborg wird sehr, sehr sicher mit dabei sein und wahrscheinlich auch noch Nantes, weil sie ja 2. in der französischen Liga geworden sind und auch in der European League wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Dahinter bin ich mal sehr interessiert zu beobachten, wer das holt. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Elverum eigentlich auch fast sicher gesetzt ist in der Champions League.
Würde ich ehrlich gesagt auch von ausgehen, wenn man sich anguckt, was für eine Saison sie auch gespielt haben diese Saison. Ne? Also sie sind ja auch in die K.O.-Phase eingezogen, deswegen würde ich Elverum eigentlich auch sehr, sehr gute Chancen ausrechnen. Und ja, dann sind es halt wirklich nur noch 2 Plätze, die übrig bleiben, weil ich gehe auf jeden Fall mit, also West Brem, Nantes, Aalborg, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die irgendwie einen davon rauslassen. Aalborg, klar, dann hättest du natürlich 2 dänische Vereine mit dabei, 2 dänische Plätze. Vielleicht könnte es tatsächlich daran scheitern, aber Aalborg ist eigentlich auch zu gut. Jetzt natürlich auch mit Mikkel Hansen dann noch dabei, wenn der...
Die haben auch die Gruppe gewonnen.
Ja, auch die waren ja auch vor kurzem erst im Final Four, ne? Also das kann ich mir eigentlich, das müsste sicher sein. Wie gesagt, Elverum, bin ich bei dir. Saborosche, wenn es die Lage es zulässt, würde ich ehrlich gesagt auch davon ausgehen, dass es sicher ist, aufgrund eben der Situation, dass sie da auch sehr, 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 sehr gute Chancen haben. Und dann ist es nur noch ein Platz. Und also Zagreb ist halt immer dabei gewesen über die letzten Jahre. Ob sie das jetzt sportlich gerechtfertigt haben, würde ich ehrlich gesagt in Frage stellen in den letzten Jahren. Das war schon teilweise schwierig. Also da würde ich dann eher Plotzk sehen. Dann hätte man aber auch da wieder natürlich dann zwei polnische Teams dabei, was dann auf der anderen Seite ein bisschen für Celje sprechen würde, weil eben kein slowenisches Team dabei ist. Also das sind so die Teams, die, denke ich mal, ganz gute Chancen haben. Alle anderen, ich glaube, das wäre schon eine große Überraschung, wenn da sonst noch was sich ändern würde, dementsprechend. Also ich glaube nicht, dass wir ein zweites nordmazedonisches Team sehen, ein zweites portugiesisches Team. Wenn es Benfica gewesen wäre, würde ich sagen, ja, durch die European League, durch den Sieg vielleicht, aber dadurch, dass es jetzt im Sporting ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wobei Sporting ja auch den Pokal gewonnen hat jetzt am Wochenende. Also wirklich eine verrückte Saison auch in Portugal oder für die drei Top-Teams in Portugal. Dementsprechend, ja. Also ich denke, West Brem, Nord, Aalborg, Elverum, Saporosje und Plotzk würde ich jetzt mal grob als Tipp abgeben.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich würde, glaube ich, Celje nicht außer Acht lassen, weil ich mir es auch sehr gut vorstellen kann, dass sie dann einfach mit reinnehmen wollen und dass sie dann versuchen, nicht so viele Teams von einer Liga halt mit reinzuziehen. Das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde, okay, deswegen versucht man das wirklich vielleicht noch ein bisschen zu streuen. Aber prinzipiell bin ich dabei. Also das sind, glaube ich, die Namen, die du gesagt hast, dass die Teams sind, unter denen sich am Ende entscheiden wird, wer am Ende dann wirklich dann in der nächsten Saison spielen wird in der Champions League. Ich weiß nicht, heute haben mit European League, Champions League, keine Ahnung, irgendwie gerade in Zahlen, irgendwie das Dreher drin heute den ganzen Tag schon. Aber ja, das sind die Namen, die man auf jeden Fall im europäischen Tophandball einfach ganz, ganz vorne mitnehmen kann. Deswegen, ich glaube, ich würde alle nehmen ohne Probleme, auch wenn natürlich vielleicht Zagreb und Celje in den letzten Jahren natürlich jetzt nicht die großen Erfolge haben, vor allem in der Champions League, aber es erinnert sich einfach daran, dass natürlich auch die anderen Teams halt auch keine schlechten Mannschaften sind, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wir werden damit hier irgendwann eine Antwort sehen, vielleicht auch irgendwann mal eine vernünftigere Lösung einfach für das Thema, weil, wie gesagt, Wildcards ist immer ein bisschen schwierig, ich finde dann eine bessere Qualifikation einfach dann auch sinnvoller, sowieso über die Champions League an sich im Format kann man mit Sicherheit genug darüber diskutieren, ob das so richtig ist oder ob man da vielleicht nicht mal was ändern sollte, aber das wollen wir heute nicht machen, denn ich glaube, da wird die Diskussion noch ein bisschen weitergehen auf jeden Fall. Dann lass uns, Tim, dann ein bisschen zum Thema Frauenhandball kommen, mit dem wir uns heute sehr wenig beschäftigt haben und den Blick werfen in die Bundesliga, denn dort gab es nur eine einzige Personalie, sehr überraschend, noch einige Positionen sind zumindest öffentlich noch nicht bekannt, wie jetzt zum Beispiel in Bietigheim, wo bisher eine Neuzugang nur erst bekannt geworden ist und jetzt hat zumindest ein weiterer Verein die Personalverhandlung abgeschlossen und zwar Sportunion Neckarsulm Valentina Salamanca geholt vom rumänischen Erstligisten CSG Gloria Bistritatu Nassau. Sehr interessanter Name auf jeden Fall und bin ich sehr gespannt, wie sie eine Rolle dort spielen kann. Sie sind jetzt dann auch drei Torhüterinnen in Neckarsulm.
Ja, und ist natürlich jetzt kein Neuling so gesehen für die Bundesliga, hat ja auch schon in Deutschland gespielt, unter anderem ja in Leverkusen und auch in Bietigheim und hat sich da, finde ich, auch natürlich gut etabliert, gut entwickelt, ist dann jetzt, wie gesagt, nach Rumänien gegangen und kommt jetzt wieder zurück, wird das Trio dann bilden mit Sarah Wachter und Anita Polakova. Kann natürlich so ein bisschen mit ihrer Erfahrung auch aus dem Ausland das Team ganz gut ergänzen. Und auch da, ja, wie gesagt, man hat sich die nächste Spielerin mit Champions League, mit Europapokal-Erfahrung geholt. Wie gesagt, auf Neckarsulm muss man achten in der nächsten Saison, was die Verlosung für die europäischen Plätze angeht. Das ist schon wirklich sehr, sehr ambitioniert. Das unterstreichen sie jetzt auch wieder mit dieser Verpflichtung. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich das dann entwickelt, auch natürlich in diesem Trio, wie wieder die Spielzeit aufgeteilt wird und so weiter, wie es immer in so Trios dann interessant zu sehen ist. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verpflichtung, wieder einmal von Neckarsulm.
Auf jeden Fall, das hat wirklich Hand und Fuß und da merkt man schon, dass man da gerne noch mal europäisch angreifen will. Ich bin sehr gespannt, ob sie das in der kommenden Saison schaffen können. Denn wie gesagt, der Kader ist wirklich sehr, sehr gut verstärkt worden. Das mit Tanja Lockwin haben sie auch eine gute Trainerin, die da wirklich sehr, sehr gute Arbeit in den letzten Jahren jetzt geleistet hat. Ja, lass uns zu einem weiteren Thema kommen und zu einem weiteren Aufregerthema schon so ein bisschen. Denn André Fuhr hat sich auf der Vereins-Homepage von seinem Verein, dem Borussia Dortmund, geäußert und gesagt, ja, wir haben unglaubliches Potenzial, aber es ist halt ein Problem, dass wir halt nur für 300 Zuschauer in der Champions League spielen, während andere Teams halt vor bis zu 3.500 Fans spielen und deswegen sieht das als Problem, sagt, wir haben keine Fankultur im Handball, wir haben nicht diesen Zusprung, ich glaube, wir sind drittletzt in der HBF-Zuschauertabelle und das als amtierender deutscher Meister, da klingen bei mir schon alle Alarmglocken. Dann müssen wir was machen. Und wenn man sich anschaut, die Halle, wo sie spielen, die Sporthalle Werkhofen in Dortmund hat maximale Kapazität von 1.500 Zuschauern und die Champions League Halle, die Helmut-Körnig-Halle, hat eine maximale Kapazität von 4.500 Zuschauern und man hat guckt, dass man dann halt dann nur diese knapp Zuschauer halt reinkriegt, da muss man sich halt fragen, ob der Verein natürlich einerseits genug Werbung macht oder ob genug Standing einfach hat, da muss man schon sich dann auch, glaube ich, an die eigene Nase so ein bisschen fassen.
Ja, definitiv. Er geht ja auch noch weiter, was von dieser Zuschauerzuspruch abgeht. Er sagt aus, dass man in den Strukturen Lichtjahre hinter dem internationalen Niveau liegt. Arena, Seminarräume, Kraftraum, Infrastruktur etc. Dass man da international vor allem einfach nicht mithalten kann und das komplett eine andere Gemengelage ist. Das haben wir ja auch immer wieder, oder das haben wir auch mit im Gespräch mit Emily Bölk und auch mit Xenia Smits gehört, dass es im Ausland eben eine komplett andere Geschichte ist und auch was die Fankultur angeht, ist es natürlich was ganz anderes. Wir haben es jetzt auch schon bei Benfica gesehen zum Beispiel, bei den Männern, dass dann wirklich, also es ist ja wirklich primär eigentlich als Fußballverein weltbekannt, aber trotzdem, die Leute interessiert es nicht. Die gucken die Spiele im Sender des Vereins, gehen vor Ort auch zu den Handballern oder sonst was. Also ich finde, da steckt natürlich weiterhin viel Potenzial. Die Helmut-Körnig-Halle ist wirklich auf dem Gelände, neben dem Westfalenstadion, direkt neben dem Stadion Rote Erde. Also es ist alles gebannt und alles an einem Fleck. Das muss man viel besser nutzen. Ich finde, dass man auch was Anwurfzeiten angeht, dass man das an einem Heimspieltag von den Fußballern so legt, dass man das quasi entweder als, ich sag mal, Appetizer quasi für das Fußballspiel macht, dann hält man natürlich eine sehr relativ frühe Anwurfzeit, klar. Ob das dann machbar ist, immer ist dann die andere Frage, aber das wäre so eine Idee, oder dass man es dann nochmal danach macht, dass man sagt, hier, komm, Kombi-Ticket, wie man es auch was VfB Stuttgart und TVB Stuttgart ja auch vor ein paar Monaten mal gemacht haben. Genau. Also solche Modelle, das muss man viel mehr machen. Also das würde allein schon wahrscheinlich zumindest so ein bisschen, ne, also selbst wenn dann nur 200 sich davon angesprochen fühlen, ist es immer noch besser als dann am Ende in der Champions League vor so Kulissen zu spielen, die dann nicht so gut aussehen. Und wie gesagt, an sich hatte die Mannschaft wirklich teilweise auch sehr, sehr gute Auftritte. Also das kann man sich wirklich auch gut angucken. Dementsprechend wirkt man da ja eigentlich mit der eigenen sportlichen Leistung sehr auch dafür, dass man Zuschauer gewinnen kann. Man muss es nur irgendwie nochmal ein bisschen besser umsetzen. Und aber wie gesagt, so was den Standort angeht, sind die Voraussetzungen, finde ich, eigentlich schon ganz gut gegeben. Also das könnte durchaus definitiv schlechter sein. Deswegen, finde ich aber gut, dass es so deutlich auch anspricht. Er ist ja definitiv auch ein Mann der klaren Worte und wirklich mal schauen, wie sich das weiterentwickelt jetzt in der nächsten Saison. Auch da, ob sie die World Cup für die Champions League bekommen, schauen wir mal. Wenn nicht European League, werden sie auf jeden Fall auch ähnlich wie die Bietigheim in dieser Saison, denke ich mal, auch ein Anwärter aufs Final Four sein. Das kann natürlich auch, was die Zuschauerakquise angeht, auch ganz positiv sein, wenn man da gute Leistungen erfahren kann in der European League.
Ja, definitiv. Ich meine, du musst einfach die Schlagkraft nutzen, die du als Dortmund hast. Du bist ja beim Borussia Dortmund eingegliedert. Du bist bei einer der größten deutschen Fußballvereine mit eingegliedert. Das musst du, dieses Potenzial, einfach nutzen. Das ist eine gute Idee mit der Eingliederung der Spielfamilie in den Spieltag vom Fußball. Ich meine, wenn du 1% davon erreichst, von den Menschen, die ins Westfalenstadion gehen, das sind 800 Leute. Das ist schon auf jeden Fall eine ordentliche Anzahl. Also von daher muss man da kreativ sein, muss natürlich auch im Austausch natürlich mit der IAF einfach stehen. dass man dann vielleicht sagt, okay, wir haben halt ein bisschen frühere Spielzeiten, weil wir einfach gerne diese Verknüpfung haben wollen, aber ich glaube, auch die ERF würde sich da, glaube ich, nicht unbedingt querstellen, zu sagen, ja, ihr dürft das nicht zu dieser Uhrzeit machen, ihr müsst es dann und dann spielen. Also wir sehen es in anderen Sportarten, wenn sich gewisse Dinge einfach überschneiden, da kommt einfach keiner. Wenn Fußball ist, ist halt Fußball und dann hast du halt als Handball oder auch als sonstige Sportart halt einfach keine Chance, das hinzubekommen. Und deswegen muss man kreativ sein, muss kreativ denken, muss einfach auch die Vereinsmitglieder dort mitnehmen vom BVB und bin ich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen, weil wie gesagt, das Potenzial der Mannschaft ist auf jeden Fall dafür da. Genau, dann wollen wir für heute die Aufnahme beenden. Ich hoffe, es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezension schreiben bei iTunes oder auch bei Spotify. Gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Dürft uns auch gerne natürlich euer Feedback auf Social Media schreiben. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort. Auch gerne Themenideen, die ihr habt, denn wie gesagt, es ist so ein bisschen so eine saure Kirschenzeit, aber werden natürlich weiterhin verfolgen, werden euch natürlich auch coole weitere Folgen liefern, die wir schon so ein bisschen im Plan haben. Also von daher folgt uns weiterhin, empfiehlt uns euren Freunden und dann ja, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.